Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des ThinkPad Museum Podcasts, aufgenommen am 22. März 2024. Und nachdem wir uns jetzt schon die Geschichte von IBM und auch die Geschichte des ersten IBM-Laptops angeschaut haben und uns auf der Zielgeraden zum ersten ThinkPad befinden, müssen wir erst nochmal ein paar Modellserien und Nummern erarbeiten. Darum soll es in der heutigen Episode gehen. Aber wir beginnen erstmal mit dem Feedback und den Ankündigungen. Ich kann verkündigen, dass die Probleme mit Apple Podcasts nun endgültig behoben sind. Hintergrund des Ganzen war, dass die verwendete Hosting-Software CastoPod oder genauer gesagt das vorgefertigte Container-Image, das wir dafür benutzen, keine HTTP-Range-Requests unterstützt. Das ist eine Technik, die dazu dient, nicht eine gesamte Datei herunterladen zu müssen, damit man eben streamen oder vor- und zurückspulen kann. Das Ganze haben wir als Bug beim Open-Source-Projekt CastoPod auch gemeldet und die Infrastruktur bei podcasts.darmstadt.social, wo dieser Podcast gehostet wird, umgebaut. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an den lieben Watson für das Troubleshooting und das Umsetzen. Das hat einige Stunden gedauert und ich glaube, wir haben beide sehr viel dabei gelernt. Und unser Zuhörer Falk hat auch bestätigt, dass es für ihn wieder funktioniert. Vielen Dank auch dafür. Es gab Feedback vom Telepros-Podcast. Frank arbeitet in der Feinmechanikbranche und bezeichnet sich selbst auch als Feinmechanik-Frank. Er sagt, es reichen schon weniger als 0,1 mm, damit Bauteile nicht mehr zusammenpassen. Und er bezieht sich damit auf die vorherige Episode, wo wir über das L40-Laptop gesprochen haben. Sein Kollege Hochgenauigkeits-Hannes fräst Bauteile auf 0,005 mm. Das klingt sehr wenig, aber hat offensichtlich sehr große Auswirkungen. Vielen Dank für den Einblick. Das ThinkPad Museum wurde auch in Episode 59 des Das Duum Virat Podcasts erwähnt. In der Episode war der liebe Christoph zu Gast, den kennt man vielleicht von In Love with PDA. Das ist eine sehr schöne Webseite, in der Christoph seine sehr umfangreiche PDA-Sammlung darstellt. Guckt da auch gerne mal vorbei. Und in der Episode wurden auch ganz kurz ThinkPads thematisiert. Der liebe Gordon vom Das Duum Virat Podcast hat nämlich kürzlich ein R51 gespendet und der Christoph hat mir auch schon das ein oder andere Bauteil gespendet und deswegen ging es ganz kurz um ThinkPads. Generell ist die Episode sehr spannend, wie ich finde, denn da sprechen sie zu dritt über PDAs und über die Blogkultur des frühen Internets. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Auch diesen Monat gab es wieder einige Neuzugänge im Museum und der erste Neuzugang ist ein SIP Ultra Bay Laufwerk. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir hier kurz nochmal erwähnen, was SIP eigentlich ist, denn die Technik gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr und ich bin mir nicht sicher, ob jeder von euch das schon mal gehört hat. Also, SIP, das ist ein kurzzeitig vertriebenes Wechsellaufwerk von iOmega. Das ist ein vergleichbares Konzept zur Diskette, bot aber eine bedeutend höhere Kapazität. Und wenn wir mal zurückdenken, denn das kam so Mitte der 90er Jahre raus, war das damals eine sehr interessante Alternative zu teuren CD-ROM-Rohlingen. Und war eben auch wieder beschreibbar. SIP gab es in drei Versionen. Die erste Version erschien 1995 und bot 100 MB Speicherkapazität. Die nächste Generation kam vier Jahre später, 1999, und vergrößerte die Speicherkapazität auf 250 MB. Und die letzte Generation erschien dann 2002 und bot eine Speicherkapazität von 750 MB. Darüber lacht man heute so ein bisschen, aber wenn wir mal zurückdenken an die späten 90er und Anfang der 2000er, als USB-Geräte noch sehr teuer oder nicht existent waren, war das eine sehr interessante Alternative. Das Ganze war ein Zufallsfund auf Kleinanzeigen und ist echt schwer zu finden. Die Version, die ich hier habe, ist für den Ultra Slim Bay Erweiterungsschacht gedacht. Den gab es lediglich in der ThinkPad 600er Serie, der ThinkPad Ultra Base oder dem Portable Drive Bay. Die Version, die ich hier habe, hat 100 MB Kapazität. IBM hat später auch nochmal ein 250 MB Modell produziert, aber das ist noch seltener zu bekommen. Und eine 750 MB Version, die hat es nie gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Gerät auch wirklich funktioniert, denn mein 600E, das ich erst vor kurzem erstanden habe, das will gerade nicht mehr booten. Der nächste Neuzugang im Museum ist ein ThinkPad X20. Das ist das erste Gerät der X-Serie. Mein Modell ist mit einem Intel Pentium 3 Prozessor bestückt mit 600 MHz und verfügt über den maximalen RAM von 320 MB. Verbaut war eine 12 GB Festplatte, die ich aber inzwischen durch eine 30 GB Festplatte ersetzt habe. Und der Bildschirm hat eine Auflösung von 1024x768 Pixel bei einer Größe von 12,1 Zoll. Das X20 hat auch USB 1.1, einen Compact Flash Kartenleser, Modem und einen LAN-Anschluss und installieren werde ich sehr wahrscheinlich Windows 2000 darauf. Dann gab es auch noch ein ThinkPad X31 als Teilespender. Ich habe bereits ein X31 in meiner Sammlung, aber anscheinend hat das einen Mainboard-Schaden und es hängt auch leider in der Dockingstation fest. Das heißt, hier muss ich sowieso nochmal ran und da kann ich einen Teilespender ganz gut gebrauchen. Auch diesen Monat gab es wieder eine Spende über Mastodon, in diesem Fall ein ThinkPad T23, bestückt mit einem Intel Pentium 3 mit 1 GHz Taktfrequenz, 512 MB SD-RAM und einem 14 Zoll Display mit 1024x768 Pixel Auflösung. Die Festplatte fehlte, die habe ich nachgerüstet und installiert wurde Windows XP Service Pack 3 und Haiku. Haiku ist ein sehr spannendes Betriebssystem, wie ich finde. Das ist im Prinzip der Open-Source-Nachfolger von BOS. Und ich glaube, diesem Betriebssystem könnte man auch mal eine Episode widmen. Diesen Monat, liebe Zuhörer, ist auch ein großer Traum für mich wahr geworden, denn mir ist ein ThinkPad 701 zugeflattert. Das ist das mit Abstand ikonischste ThinkPad aller Zeiten, wie ich finde, denn das ist ein Gerät, bei dem die Tastatur beim Öffnen des Displaydeckels ausgeklappt wird. Das war mal wieder ein Zufallsfund auf Kleinanzeigen, denn ich habe beim lieben Jan, Grüße gehen raus, andere ThinkPads gekauft und in einem Nebensatz sprach er davon, dass er einen 701 habe, das mal fertig restauriert werden müsste. Und da habe ich natürlich dankbar angeboten, diese Restaurierung für ihn zu übernehmen. Und somit ist das Gerät jetzt in meiner Sammlung. Das Gerät ist teilrestauriert, das bedeutet, die Gummierung, die nach so langer Zeit einfach klebrig und defekt ist, wurde bereits entfernt. Das Gehäuse wurde auch schon größtenteils behandelt, damit eine neue Gummierung aufgetragen werden kann. Und das wird jetzt meine Aufgabe die nächsten Wochen sein, mich da einzulesen. Es gibt nämlich eine sehr spannende Webseite, 701c.org, wo sämtliche Schritte dokumentiert sind, die vonnöten sind, um ein so altes Gerät wieder in einem perfekten Zustand erstrahlen zu lassen. Dort findet man Anleitungen und es gibt auch 3D-Druckervorlagen für Ersatzteile und sogar eine Platinenvorlage, wenn man sich eine Ersatzbatterie bauen möchte. Das Gerät ist wirklich in einem guten Zustand, es hat sogar die deutsche Tastatur und der Butterfly-Mechanismus scheint auch ohne Probleme noch zu funktionieren. Das Einzige, was repariert werden müsste, ist ein bisschen Korrosion am Batterie-Connector auf dem Mainboard, ansonsten kann ich keine größeren Mängel beklagen. Kommen wir mal kurz zu den News des Monats. Da wäre einerseits mal zu erwähnen, dass nun PSRef-PDFs zu einer neuen ThinkPad X13-Serie aufgetaucht sind, nämlich dem X13 und X13 2-in-1 G5. PSRef, das steht für Product Specifications Reference, also ein Dokument, das technische Details auflistet. Das ist insofern spannend, weil es keine große Ankündigung seitens Lenovo dazu gab und auch auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurden die Geräte überhaupt nicht erwähnt. Die X13-Serie, das sind nach wie vor 13 Zoll Sub-Notebooks mit einem Full-HD-Panel. Die gibt's mit Touch und ohne Touch, mit einer Helligkeit zwischen 300 und 400 Nits. Spannend ist nun, dass in der G5-Version die AMD-Variante leider vollkommen gestrichen wurde. Das heißt, die Geräte gibt es nur noch mit Intel Core Ultra CPUs. Und ihr habt's vielleicht am Namen schon rausgehört, statt Yoga heißt das Convertible nun auch 2-in-1, so wie andere aktuelle ThinkPads. Es gibt bis zu 64 GB verlüteten RAM und die 8 GB Option entfällt. Neu ist Wi-Fi 7 und es gibt zweimal USB 3.2 und zweimal USB-C bzw. Thunderbolt 4. Darüber hinaus wurde einmal das L13 G5, das L13 2-in-1 G5, das L14, das L14i G5 und das L16 Gen 1 angekündigt. Das sind sehr viele Geräte auf einmal. Die L-Serie, die werden wir auch in dieser Folge nochmal näher besprechen. Das L14 G5 und L16 G1 gibt es mit dem AMD Ryzen Pro 7030, das ist Zen 3, noch kein Zen 4, und die anderen Geräte haben Intel Core Ultra CPUs. Die 13 Zoll Variante hat maximal 32 GB DDR5 RAM, der verlötet ist, während die 14 Zoll Versionen nun maximal 64 GB DDR5 erlauben und dieser kann eben auch ausgetauscht werden. Auch hier gibt es nur Full-HD-Displays in Touch oder Nicht-Touch und auch hier liegt die Helligkeit zwischen 300 und 400 Nits. Die Geräte haben Wi-Fi 6E bzw. einzeln auch 7 und optional gibt es bei manchen Varianten auch 4G als Option. Alle Geräte haben USB 3.2, während das L14 G5 USB-C 4 hat und das L14i G5 sogar Thunderbolt 4. Die Kosten liegen zwischen 999 US-Dollar und 1319 US-Dollar und die Artikel und PDFs habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Kommen wir mal zum Thema der Episode, Modell, Serien und Nummern. Und da kann man sagen, die Idee für die Folge kam mir im Prinzip, bevor es den Podcast gab, denn das geht zurück auf einen Themenwunsch von Lukas, Grüße gehen raus, für den Focus on Linux Podcast Adventskalender 2023. Da haben wir nämlich eine Episode aufgenommen, in der wir allgemein über ThinkPads und Linux gesprochen haben. Und den Überblick über die ganzen Modellserien und Nummern, das werden wir jetzt in dieser Folge nachholen. Das heißt, es wird eine sehr wilde Buchstaben- und Zahlenschlacht und die beginnt in 3, 2... Und am Anfang müssen wir mal die Zeit zurückdrehen und drehen mal die Uhr zurück auf 1991 bis 1999. Da war es nämlich so, dass ThinkPads aus einer dreistelligen Nummerbezeichnung bestanden, die auch an die BMW-Modelle angelehnt waren. Verwirrend dabei war, dass aus der Nummerierung nicht klar die Produktionsreihenfolge hervorging. Da gab es beispielsweise das Modell 345, das erschien aber 2 Jahre nach dem 350. Das heißt, anhand der Nummer kann man keine Aussage darüber treffen, wie aktuell ein Gerät ist. Und dieses Problem mit der verwirrenden Nummerierung, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ThinkPad-Geschichte, wie wir in den folgenden Minuten feststellen werden. Beginnen wir mal mit der 300er-Serie. Die war als Einstiegsmodell konzipiert und hatte in der Regel eine Grundfläche von exakt einem DIN A4-Blatt, sodass man die Geräte auch gut transportieren konnte. Die 300er-Serie umfasste 15 Geräte, wobei das 300 das erste Gerät war. Und das 300 ist auch gleichzeitig das zweitälteste ThinkPad, das von Oktober 1992 bis 1993 vertrieben wurde. Es hatte ein 9,5 Zoll STN-Display mit 64 Graustufen oder später optional auch ein 8,4 TFT-Display mit Farbe. Interessant an dem Gerät ist, dass es in Lizenz von Zenith Data Systems hergestellt wurde. Es gab eine Auflage von 100.000 Stück und es gab 2 verschiedene Farben. Es gab nämlich Modellvarianten für Geschäftskundinnen, die in Schwarz gehalten war, und es gab auch eine Einzelhandelversion, die grau-beige gehalten war. Das hat man auch bei späteren Geräten gemacht, wie zum Beispiel beim ThinkPad 700. Das 300 war aber leider kein gutes Gerät, es hatte massive Qualitätsprobleme und alle Geräte waren Dead on Arrival oder kurz DOA. Aufgrund dessen hat IBM Zenith die Zusammenarbeit aufgekündigt, denn die Geräte funktionierten nie richtig. Zumindest scheint das so zu sein, wenn man dem Buch A Different Shade of Blue Glauben schenken mag. Auffällig ist auch, dass das 300 eine optisch starke Ähnlichkeit mit dem PS Note hatte. Sehr ikonisch war das ThinkPad 380, das ab Mai 1997 produziert wurde. Das war ein Gerät mit einem 12,1 bzw. 13,3 Zoll Display und das hatte sehr schmale Displayränder und das sieht auch heute noch ziemlich gut aus, wie ich finde. Später gab es noch eine Modellvariante, 380Z, das war das erste ThinkPad mit einer XGA-Auflösung. XGA, das bedeutet 1024x768 Pixel. Das letzte Gerät der Serie war das Modell 390. Das wurde von November 1998 bis Juli 2000 verkauft. Das gab es mit einem 12,1, 13,3 oder 14,1 Zoll Display. Und hier wurde das Gehäusedesign schon geringfügig verändert, denn das 390 hat bereits das Wannengehäuse, das später mit dem A20 eingeführt wurde. Die nächste Serie ist die 500er-Serie und die steht für Ultra Portables, also besonders kleine und leichte Notebooks, die einfach transportiert werden können. Die kommen in der Regel ohne Disketten und optische Laufwerke aus und im Laufe der Zeit wurden insgesamt 8 Geräte vorgestellt. Das erste Gerät war das ThinkPad 500, das wurde von August bis Dezember 1993 hergestellt und hatte ein 7,4 Zoll STN-Display in Graustufen. Auffällig ist, dass das Gehäuse so klein war, dass die Maustasten des Trackpoints nicht unterhalb der Tastatur angebracht werden konnten, sondern die wanderten dann an die Gehäusevorderseite. Das wurde bei keinem anderen Gerät gemacht, zumindest nicht, dass ich wüsste, und ist deswegen ein absolutes Kuriosum. Nicht weniger kurios waren die Geräte 550BJ und 555BJ, die verfügten nämlich über einen eingebauten Drucker. BJ, das steht hier für Bubblejet und das bezeichnet eine Tintenstrahldruckertechnologie. Das Ganze war ein Kollaborationsprojekt von IBM Japan und Canon und deswegen waren die Geräte auch nicht außerhalb Asiens verfügbar. Das Design erinnert sehr stark an das L40SX aus der vorherigen Episode, insbesondere die Gehäuseform, die Helligkeits- und Kontrastregler und der Bereich über der Tastatur. Die Geräte waren ab Januar 1993 bzw. 1994 verfügbar und wurden danach auch wieder recht schnell eingestellt. Die Nachfrage war nicht groß genug. Das letzte Gerät der Serie ist das 570. Das wurde zwischen April 1999 und Februar 2001 produziert und verfügte über ein 12,1 oder 13,3 Zoll Display und gilt als der unmittelbare Vorgänger der X-Serie. Die 600er und 700er Serie standen für Oberklasse-Modelle. In der 600er Serie gab es ein Modell in 3 Varianten und in der 700er Serie gab es insgesamt 12 Geräte. Das ThinkPad 600 ist eines der bekanntesten und beliebtesten Modelle überhaupt. Es hat ein sehr stabiles Gehäuse und eine enorm taktile Tastatur und wurde zwischen April 1998 und Februar 2001 hergestellt. Es hat einen 13,3 Zoll Bildschirm mit 1024x768 Pixel Auflösung und einem schmalen Displayrand. Und auffällig ist, dass das optische Laufwerk sich nicht zur Seite öffnet, sondern nach vorne heraus. Und wenn wir ein T20 nebendran stellen, dann fällt schon auf, dass das Gehäuse und das Design sehr stark an das T20 angelehnt ist. Ebenfalls interessant ist die 700er Serie und das erste Gerät der 700er Serie, das ThinkPad 700. Da ist auch bereits eine dedizierte Episode in Arbeit. Das wird auch oft als das erste ThinkPad bezeichnet. Das wurde am 16. April 1992 für den Juli als IBM 2521 ThinkPad angekündigt. Das Ganze sollte eine limitierte Slate-Tablet-Version sein und wurde dann aus Marketinggründen im Oktober 1992 auch in ThinkPad 700T umbenannt, wobei das T eben für Tablet steht. Da erschien dann auch gleichzeitig das ThinkPad 300, 700 und 700C. Das 700T wurde im April 1993 abgekündigt und die Modelle 700 und 700C folgten dann im Oktober 1993. Auch hier gab es wieder zwei unterschiedliche Farben. Es gab eine Einzelhandelversion, die grau-beige war, und die Unternehmensversion, die war schwarz. Anzumerken wäre noch, dass die 700er Serie, wie auch der Vorgänger L40SX, alle auf der PS2 Microchain-Architektur basierten. Zu der Zeit gab es aber auch weitaus weniger bekannte Serien, wie zum Beispiel die 100er Serie. Die bestand nur aus einem Gerät, dem ThinkPad 130. Das war eine spezielle, nur in Japan erhältliche Variante der iSeries 1300 Geräte. Dann gab es noch die 200er Serie. Das waren besonders kompakte SAP-Notebooks. Da gab es vier Modelle, das 220, 230, 235 und 240. Bis auf das 240 waren die Modelle auch alle ausschließlich in Japan erhältlich. Ein 240 habe ich glücklicherweise in meiner Sammlung und auch über dieses Modell werden wir mal in einer weiteren Episode sprechen. Anzumerken ist noch, dass die Geräte immer ohne Diskettenanschluss kamen und auch kein Diskettenlaufwerk hatten und optische Laufwerke und Dockinganschlüsse hat man auch vergebens gesucht. Die ersten Modelle hatten 7,7 Zoll Displays und spätere Varianten dann 9,2 Zoll bzw. 10,4 Zoll Displays. Besonders kurios ist die 800er Serie, die zwischen Juli 1995 und 1997 hergestellt wurde. Die bestand aus den drei Modellen 820, 850 und 860. Und auffällig daran war, dass die Geräte nicht mit Intel-CPUs daherkamen, sondern mit IBM PowerPC-Prozessoren. Genauer gesagt mit dem IBM PowerPC 603E mit 100 bzw. 166 MHz. Das sind eigentlich Prozessoren, die man eher in Servern vorfindet und auch das müssen wir, glaube ich, in einer weiteren Episode mal näher besprechen. Auffällig ist daher auch, dass die Geräte keine IDE-Festplatten hatten, sondern SCSI-Festplatten und auch das CD-ROM-Laufwerk war mit SCSI angebunden. Da die Architektur des Prozessors grundlegend verschieden ist zum Intel-Prozessor, hatte das auch zur Folge, dass es keinen Support für herkömmliche Betriebssysteme gab. Man konnte ausschließlich PowerPC-kompatible Versionen von Windows NT 3.5 installieren oder eben IBM iX in der Version 4, das ist ein Unix aus dem Hause IBM, und natürlich Linux, denn Linux läuft auf sehr vielen Architekturen und auch die PowerPC-Architektur zählt dazu. Wobei es sicherlich auch NetBSD-Varianten dafür geben dürfte. Dadurch, dass die Geräte nur sehr kurz produziert wurden und echt kurios sind, sind sie extrem selten und nur noch sehr schwer zu bekommen. Und ich glaube, ich würde wirklich was dafür geben, ein solches Gerät mal für einige Tage benutzen zu dürfen. Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, lasst es mich gerne wissen. Wir stellen die Uhr mal etwas vor und landen in der Zeit zwischen 1999 und 2008. Hier hat man sich nun auf Serienbuchstaben beschränkt und auch eine zweistellige Nummer eingeführt, die mit 20 begann. Aber auch hier gibt es wieder keinen Rückschluss auf den Produktionszeitraum. So gibt es beispielsweise ein X32, das aber nach dem X40 erschien, während das T43 und das R52 in etwa der gleichen Hardware-Generation entstammen. Nach einigen Modellen ist man dann dazu übergegangen, auf das nächsthöhere 10er-Modell zu springen, was dann aber auch nicht immer nachvollziehbar war. So gibt es zum Beispiel das ThinkPad X20, was nahezu baugleich mit dem X24 ist, während das X31 eine komplette Neuentwicklung ist. Es gibt nur ein X40 und X41, also zwei Modelle, während es in der T-Serie das T40, 41, 42 und 43 gab. Ein ziemliches Durcheinander, wie ich finde. Beginnen wir mal mit der T-Serie. Die ging aus den 600er und 700er Geräten hervor und steht für die Business-Serie. Die Geräte sind üblicherweise sehr stabil und bieten eine zeitgemäße Leistung und ist vermutlich die wohl bekannteste Serie überhaupt. Es gab Varianten mit P-Kennzeichnung. Das P, das steht hier für Performance und steht für Geräte mit stärkerer CPU und GPU und meistens auch einem besseren Display. Hier gab es die Modelle T20 bis 23, das T30, T40 bis 43 und das T60 bis T61. Die nächste Serie war die A-Serie, die ging aus den 300er ThinkPads hervor. Die Geräte wurden zwischen Mai 2000 und Januar 2004 hergestellt, es gibt sie also nicht mehr in Neuauflage und vor allen Dingen stand die A-Serie für schwere Desktop-Replacement-Rechner. Das waren einerseits günstige Einstiegsmodelle, aber es gab auch performante Multimedia-Geräte. Die Einstiegsrechner, die wurden dann später in die R- und G-Serien ausgegliedert, darüber reden wir gleich. Und die Multimedia-Features, die fanden sich dann auch später in der Z-Serie. Die ThinkPads der A-Serie sind in der Regel drei Spindelsysteme. Das bedeutet, es gibt eine Festplatte und zwei wechselbare Laufwerke. Das konnte einerseits bedeuten, dass man zwei optische Laufwerke verbaut, beispielsweise um CDs on the fly zu kopieren, oder man konnte eben ein Diskettenlaufwerk und ein optisches Laufwerk verbauen. Das klingt jetzt retrospektiv ein bisschen sinnfrei, aber wenn wir mal zurückdenken an die 2000er oder an die frühen 2000er, dann war das in einer Zeit vor USB 2.0 und USB-Sticks, die erschwinglich waren, echt praktisch, denn dann konnte man einfacher Daten austauschen. Hier gab es die Modelle A20 bis 22 und A30 und 31 und die Geräte gab es in zahlreichen Varianten. So gab es einerseits die M-Modelle, M, das steht für Midrange, das war das Standardmodell. Es gab aber auch die E-Variante für Economy und das waren vor allen Dingen Sparversionen mit leistungsschwächeren Komponenten und auch eingesparten Schnittstellen. So suchte man beispielsweise PS2 und Infrarot bei E-Modellen vergebens. Last but not least gab es auch hier wieder Performance-Modelle, die hatten stärkere CPUs und GPUs und hatten auch zum Teil sehr hochauflösende Displays sowie einen S-Video-Ein- und Ausgang. Die nächste Serie ist die R-Serie, die spricht vor allen Dingen weniger anspruchsvolle Businesskundinnen an. Die ähnelt sehr der T-Serie und die Komponenten sind ja auch teilweise kompatibel. Allerdings sind die Geräte günstiger und vollständig aus Kunststoff gefertigt. Dadurch waren die Geräte etwas dicker und manche Geräte hatten auch interessanterweise Firewire, was die T-Serie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Es wurden verschiedene Modelle vorgestellt, das R30 bis 32, R40, R50 bis 52 und das R60 und 61. Hier gab es auch nur eine E-Variante mit leistungsschwächeren Komponenten und mit dem R50P gab es aber auch einen Exoten, denn das ist das einzige Performance-Modell der R-Serie. Hat man nur sehr kurz produziert, vermutlich weil Businesskundinnen, die weniger Geld in die Hand nehmen wollen, ohnehin kein Interesse an sehr leistungsstarken Geräten haben. Anschließend folgte auch noch die G-Serie, die stand für preisgünstige Desktop-Replacement-Rechner und wurden in Zusammenarbeit mit Acer hergestellt. Die Geräte wurden nur sehr kurz produziert, nämlich zwischen April 2003 und Oktober 2006, in Japan ein kleines bisschen länger, aber auch da wurden die Geräte dann schlussendlich eingestellt, weil es zu wenig Unterschiede zu den anderen Serien gab. Spannend ist, dass manche Modelle der G-Serie sogar Desktop-Prozessoren verbauen. Das sind dann sehr günstige Geräte, die aber auch recht warm werden und deswegen nur kurz produziert wurden. Hier gab es nur das G40, das G41 und in Japan gab es exklusiv noch das G50. Ebenfalls nur kurz produziert wurde die Z-Serie, die stand für Multimedia-Geräte. Die wurden zwischen Oktober 2005 und September 2007 angeboten. Die Z-Serie ist insofern interessant, da sie als Testwiese für IBM und Lenovo diente, denn das waren die ersten ThinkPads mit Widescreen-Bildschirmen. Nachdem dann auch die T-, R- und X-Modelle Widescreen-Bildschirme hatten, wurde die Serie dann kurzerhand eingestellt. Hier gab es nur zwei Modelle, einmal das Z60 auf Basis des T43 und R52 und das Z61, das eben auf dem T- und R60 basiert. Auch hier wieder mal ein Beispiel dafür, dass Versionsnummern sehr verwirrend sein können. Optional gab es die Z-Geräte auch mit einem ca. 400 Gramm schweren Titandeckel, der wirklich sehr gut aussieht, aber das Gerät auch echt nochmal spürbar schwerer macht. Und auch hier gab es wieder verschiedene Varianten. Einerseits gab es die T-Variante, das war das 14,1 Zoll Widescreen-Gerät. Das T steht hier nicht für Titanium, für was es aber eigentlich steht, das weiß niemand so richtig. Dann gab es das M-Modell, das ist das 15,4 Zoll Widescreen, das Standardmodell. Auch hier steht das M wieder für Midrange. Es gab eine Economy-Konfiguration, auch hier wieder 15 Zoll Widescreen. Und last but not least gab es auch hier wieder eine P-Variante mit höherwertiger Konfiguration. Die nächste Serie aus der Liste ist die X-Serie. Die ging aus der 200er und 500er Serie hervor. Auffällig ist, dass die Geräte sehr kompakt sind und lange Akkulaufzeiten ermöglichen. Dafür hat man aber kein optisches Laufwerk, nur eine integrierte statt eine dedizierte GPU und später optional auch niedriger getakteter ULV-CPUs, also Ultra Low Voltage. Leider muss man aber auch anmerken, dass manchmal etwas krude Festplattenformate anzutreffen sind. Vor allen Dingen beim X40 und X41 gibt es eine 1,8 Zoll IDE-Festplatte, die sieht im Prinzip aus wie eine herkömmliche 2,5 Zoll Festplatte, ist aber gefühlt in der Mitte einmal halbiert worden. Und im X300 oder X301 gibt es eine SIF-SSD, die wirklich schwer zu bekommen ist. Also wenn ihr da ein solches Gerät habt und jetzt nach Ersatzteilen sucht, viel Erfolg dabei. Die Geräte hatten in der Regel 12,1 und später auch 13 Zoll Displays und ca. 1,3 Kilogramm Gewicht und passten auch in kleine Rucksäcke. Später gab es auch Tablets mit drehbarem Bildschirm und Stifteingabe und insgesamt gab es hier einige Modelle, beispielsweise das X20 bis X24, das X30 bis 32, das X40 und 41 sowie das X41 Tablet und das X60 und X61 sowie das X61 Tablet. Wem die X-Serie immer noch zu groß war, der konnte auch auf die S-Serie zurückgreifen. Die war allerdings nur in Asien erhältlich. Das waren die letzten 10,4 Zoll Geräte von IBM und wurde dann deswegen eingestellt, weil die X-Serie immer kompakter wurde und es keinen Mehrwert gab, ein S-Gerät zu besitzen. Produziert wurden die Geräte von Juni 2001 bis März 2002 und es gab zwei Modelle. Einmal das S30 für Japan und einmal das S31 für den restlichen asiatischen Raum. Im Prinzip sind die Geräte baugleich, es gibt nur den Unterschied bezüglich der Tastatur. Also beim S31 gibt es eine andere Tastatur und optional gab es für beide Geräte aber auch eine US-Tastatur. Das S31 wurde anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Yamato Design Lab gestaltet und veröffentlicht. Die S-Serie ist deswegen so interessant, weil sie eine sehr kuriose Gehäuseform aufweist. Zunächst mal, es gibt einen gummierten oder Klavierlackdeckel, letzteres ein Novum zu dem Zeitpunkt, und einen Akku mit einem aufstellbaren Standfuß. Wenn man den ausklappt, hat man eben einen höheren Winkel und kann ergonomischer auf der Tastatur tippen. Und besonders auffällig ist die bauchige Form des Gehäuses, denn die Tastatur ist breiter als das Display und damit eine vollwertige Tastatur in dieses Gerät passt, musste man das Gehäuse eben in der Mitte verbreitern. Wir sind mittlerweile in der Zeit zwischen 2008 und 2016 angekommen. Und damals hat man die Modellbezeichnung nach dem Buchstaben nun dreistellig formuliert. Das hat man getan, um eben auch die Bildschirmgröße in eine Modellbezeichnung einzupflegen. So steht zum Beispiel das T400 für ein 14,1 Zoll Gerät, während das T500 für ein 15,4 Zoll Gerät steht. Die nächsten beiden Ziffern stehen dann für die Generation, so folgt auf das T400 das T410, darauf das T420 und so weiter. Das war auch gleichzeitig die erste ThinkPad-Generation, die komplett von Lenovo gestaltet wurde. Bei den vorherigen Generationen war es nämlich so, dass einige Geräte noch aus der Feder von IBM stammten, wie zum Beispiel das X41, oder eben gemeinsam von Lenovo und IBM produziert wurden, wie zum Beispiel das T60. Das erkennt man auch daran, dass bei vielen Geräten in der Zeit ein Mismatch zwischen den IBM- und Lenovo-Logos zu finden ist. So haben die meisten Geräte noch ein IBM-Logo unten rechts auf dem Gehäuse, während auf der Clearplate unterhalb des Displays aber schon Lenovo steht. Und auch auf der Gehäuserückseite findet man häufig widersprüchliche Logos der Hersteller. Anmerken muss man leider auch, dass hier die Displayhaken wegrationalisiert wurden und es gab mehrere Iterationen beim Thema Display-Robustheit. Neu hinzugekommen ist die L-Serie, die bisherige R-Serie ersetzt. Die Geräte haben jetzt ein etwas anderes UEFI-BIOS als die anderen ThinkPads und auch weiterhin sind die Gehäuse hier etwas dicker. Die X-Serie wurde um 12,1 Zoll und später 12,5 Zoll Geräte erweitert. Da gab es 8 verschiedene Modelle, das X200, X201 und X220 bis X260. Hier gab es wieder mehrere Varianten. Einmal die I-Variante, die stand für eine schwächere CPU. Das heißt, hier hat man meistens Celeron, Pentium oder i3 Prozessoren gegenüber den normalen i5 und i7 Prozessoren vorgefunden. Es gab die S-Variante, das steht für Slim und steht für eine gehobene Ausstattung, aber eine stromsparendere CPU. Und kurzzeitig gab es auch T-Varianten. Das waren wieder Tablet-Versionen mit drehbarem Bildschirm und Stifteingabe. Die wurden leider nach dem X230T wegrationalisiert, weil es dann eben auch schon erste Yoga- bzw. 2-in-1 Geräte gab. Spannend waren auch die Modelle X300, X301, X1 und X390. Das waren nämlich die ersten 13,3 Zoll Geräte. Man sagt hier auch, dass das X300 bzw. X301 als Vorläufer des Ultrabooks gilt. Und das X1 war das erste ThinkPad mit einer beleuchteten Tastatur und wich auch schon sehr stark vom Namensschema ab. Aus dem X1 entstand dadurch später auch die X1-Serie. Das sind 14 Zoll Ultrabooks und später eben auch Convertible Tablets unter dem Namen Yoga. Auffällig war hier, dass man Carbon statt Magnesium im Displaydeckel verwendet hat, um das Gewicht zu reduzieren, und es gab auch dünnere Displayränder. Das ist nochmal spürbar dünner als das X1, was auch schon ein sehr kompaktes Gerät war. Und diese Serie, die wird seit 2012 produziert und ist vermutlich neben der T-Serie inzwischen die beliebteste und auch bekannteste Serie der ThinkPads. Hinzugekommen war auch die W-Serie, die ging nämlich aus den A- und T-Modellen in den P-Varianten hervor, also den Performance-Versionen. Die Geräte wurden zwischen 2008 und 2016 gefertigt und gingen dann in die P-Serie über. Das waren klassische High-End-Geräte mit stärkeren CPUs und auch GPUs, wobei die GPUs sogar in aller Regel CAD-zertifiziert werden konnten und dann eben für verschiedene Branchen interessanter wurden dadurch. Das waren in aller Regel 15,4 und 15,6 Zoll Geräte und es gab das W500 bis W540 und das letzte Modell war das W541. Kurzzeitig gab es sogar 17 Zoll Geräte, nämlich die Modelle W700 und W701. Und besonders kurios bei den beiden Geräten ist, dass es auch mit dem W700DS und dem W701DS besondere Varianten mit einem zweiten herausziehbaren Bildschirm gab. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein zweiter Bildschirm in einem Notebook. Den konnte man rechts herausziehen. Das war dann ein 10,6 Zoll Display. Das war meistens weniger farbenprächtig und auch weniger hell. Man hat es deswegen gerne für Toolbars genutzt. Durch dieses zweite Display wurde das Gerät nochmal einen Zentimeter dicker und brachte ein stolzes Gewicht von 5 Kilogramm auf die Waage. Extrem schwer, aber auch für die damalige Zeit sehr leistungsfähig und gerne für CAD oder von DesignerInnen benutzt. Ein weiterer Neuzugang war die E- bzw. Edge-Serie. Die wurde 2010 als günstigste Serie eingeführt und richtet sich vor allen Dingen eher an Konsumer. Qualitativ sind die Geräte nochmal unterhalb der L-Serie und dadurch aber auch bedeutend günstiger. Die Geräte hatten keinen Docking-Port und anfangs auch vor allen Dingen glänzende Displays. Andererseits waren es auch die ersten Geräte mit Intel- und AMD-CPUs. Hier muss man aber auch anmerken, dass anfänglich eher leistungsschwache Prozessoren verbaut wurden, zum Beispiel ein i3 oder frühe AMD-APUs. In der Edge-Serie wurde viel experimentiert, denn die Geräte gab es mit 11, 13, 14 und 15 Zoll Displays, hier aber auch anfänglich eher mit gering auflösenden Displays, nämlich mit 1366x768 Pixel Auflösung. Damit konnte man damals schon recht wenig anfangen. Später gab es in der Edge-Serie einige vereinzelte Modelle in einer S-Variante, also das wird auch hier vermutlich für Slim stehen. Die hatten ein dünneres Gehäuse und auch eine bessere Verarbeitung, da war das Gehäuse nämlich aus Magnesium und Aluminium. Dadurch war der Akku aber leider nicht mehr entnehmbar. Es gab aber nun endlich ein mattes Display und auch ein ThinkLight. Die Modelle hat man dann 2013 kurzzeitig in der S-Serie produziert. Das war die Ausgliederung der Edge S-Varianten. Die Geräte hatten einen runden Displaydeckel, erinnert also an die Z-Serie und erfüllt auch die Anforderungen der Ultrabook-Spezifikation. Hat aber nichts mit der ursprünglichen S-Serie zu tun. Inzwischen sind wir im Jahr 2016 und nähern uns auch so langsam wieder der aktuellen Zeit. Neu war zu dieser Zeit die P-Serie. Das ist im Wesentlichen aber nur eine Umbenennung der W-Serie. Es geht also nach wie vor um Workstations. Man hat die W-Serie in die P-Serie umbenennt, damit die Mobile Workstations auch näher an die Desktop Workstations angebracht werden können, denn die heißen ThinkPad P-Series. Das erste Gerät, das P50, basiert jetzt auch auf einem eigenen Gehäuse. Früher war es nämlich so, dass die W-Geräte in aller Regel auf den 15 Zoll T-Modellen basierten. Wenn ihr euch mal ein T530 und ein W530 anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass die beiden Geräte sich sehr stark ähneln. Und um Kundinnen maximal zu verwehren, steigt die P-Serie auch wieder auf zweistellige Bezeichnungen um. Die erste Ziffer steht für die Displaygröße, so steht zum Beispiel das 5 in P50 für ein 15 Zoll Display, während die zweite Ziffer für die Generation steht. Das heißt, das P52 ist die dritte Generation, wenn das P50 das erste Gerät ist. Auch hier wurden wieder zahlreiche Geräte vorgestellt. Etwas kurios ist das P40 Yoga, das wurde 2016 einmalig produziert. Das ist das einzige 14-Zoll-Gerät der P-Serie und ist gleichzeitig auch ein Convertible-Tablet mit dedizierter GPU. Darüber hinaus gab es das P50 bis 53, das P70 bis 73, das P17 und das P15S. Seit 2018 wird das P1 produziert, seit 2020 das P14S und seit 2022 das P16. Ab 2020 folgten dann auch die restlichen Serie der ThinkPads und wischen dann aber wieder auf ein neues Namensschema um. Das heißt, die Ziffern stehen jetzt wieder für Displaygröße. So gibt es das T14 als 14-Zoll-Gerät und das C15 als 15-Zoll-Gerät. Und anschließend folgt die Generation als eigenes Wort. So gibt es eben Gen 2, Gen 3, Gen 4 und so weiter. Und dadurch wird das Ganze wieder etwas transparenter. Wir müssen uns keine kuriosen Nummern mehr merken. Und die Generation, naja, die sagt jetzt eben einfach ganz klar, wann das Gerät produziert wurde. Bei der T-Serie gibt es jetzt das T14 und T16, zwischenzeitlich auch das T15. Und spannend bei der T-Serie ist, dass man nun wahlweise eine Intel- oder AMD-CPU wählen kann. Totgesagte leben länger und das gilt auch für die Z-Serie, denn die wurde jetzt neu aufgelegt. Seit 2022 sind zwei Modelle der Z-Serie erschienen, einmal das Z13 und einmal das Z16. Ihr ahnt es vielleicht schon, 13 Zoll und 16 Zoll Display. Auffällig bei der Z-Serie ist, dass es hier exklusiv AMD-CPUs gibt. Erwähnenswert ist, dass die Z-Serie sowohl eine gehobene Qualität als auch ein modernes Design aufweist, um jüngere Kundschaft anzusprechen. So gibt es beispielsweise ein hervorstehendes Webcam-Modul, das man auch zum Öffnen des Geräts benutzen kann. Wie sinnvoll das ist, das muss man für sich selbst entscheiden. Aber es gibt auch sehr dünne Display-Ränder, ein Touchpad mit mattem Glas. Optional gibt es eine Aluminium-Variante mit Kunstleder- und bronzefarbenen Seitenteilen. Und das Gerät ist in Summe sehr edel, kann man sagen. Und wenn wir uns jetzt das aktuelle X1 Carbon Gen 12 angucken und so ein Z13, dann sehen wir auch, dass das Design, das X1, sehr vom Z13 beeinflusst wurde. Die klassische X-Serie, die fand ein jähes Ende. Es gab noch ein X270 und ein X280 und danach wurde die Serie eingestellt. Das waren 12-Zoll-Geräte und dafür gab es einfach wenig Interesse am Markt, denn parallel hat Lenovo auch schon die X13-Serie angekündigt. Die beerbt dann eben diese klassische Serie und hat 13 Zoll statt 12,5 Zoll Displays. Dadurch werden die Displayränder auch ein bisschen kleiner. Die waren wirklich sehr dick bei den letzten X-Geräten und wahlweise kann man hier jetzt auch Intel- oder AMD-Prozessoren auswählen. Ein kurioses Gerät der Serie ist das X13S. Das ist nämlich das erste ThinkPad mit ARM-Technologie. Das wurde Ende 2022 für knapp 2.100 Euro vorgestellt. Das ist deutlich teurer als die T-Modelle und das X13S ist leider auch weniger leistungsstark als ein solches T-Modell und deswegen war das Interesse leider nicht sehr groß für dieses Gerät. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee aber sehr gut und hoffe, dass auch in Zukunft weitere ThinkPads mit ARM-Technologie gebaut werden. Wir sehen da ja einen klaren Trend, der in diese Richtung geht, auch bei anderen Herstellern. Last but not least folgt die X1-Serie, die wird auch weiterhin gebaut und sehr gerne gekauft. Es sind weiterhin Ultrabooks und auch Convertible Tablets und seit 2021 gibt es auch ein X1 Nano. Das ist ein 13-Zoll-Gerät mit extrem dünnem Gehäuse und auch sehr dünnen Displayrändern und ist als MacBook Air-Konkurrenz konzipiert. Das Gerät hat verlöteten RAM und unter einem Kilogramm Gewicht. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde, so viel Hardware in so ein kleines Gehäuse mit so wenig Gewicht zu bauen. Mich erinnert das so ein bisschen an den Netbook-Hype an den Anfang der 2000er, wo auch groß mit geworben wurde, was man alles in unter ein Kilogramm packen kann. Und das X1 Nano, das packt wirklich sehr viel Hardware in sehr wenig Platz und Gewicht. Seit 2021 gibt es auch die X1 Fold-Serie. Das sind die weltweit ersten Notebooks mit Falt-Display. Da gab es einerseits einmal eine 13,3 Zoll-Version und aktuell eine 16 Zoll-Version. Und die Geräte, nun, die sind extrem teuer. Die 13-Zoll-Variante, die kostete damals 3.800 Euro und die 16-Zoll-Version, die kann man aktuell ab 4.800 Euro bestellen. Wenn man dann noch ein paar Goodies mit reinpackt, ein bisschen mehr RAM, vielleicht die stärkere CPU, dann wird das ganz schnell noch signifikant teurer. Beeindruckende Technologie, aber ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif, weswegen geringe Stückzahlen hohe Preise erfordern. Und ich würde so ein Gerät trotzdem sehr gerne mal in Natura sehen. Also wenn ihr ein solches Gerät habt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht bekommen wir ja mal ein Treffen zustande. Abschließend stellt sich natürlich die Frage nach der Zukunft, welche Serien und Produkte wohl folgen mögen. Und ich glaube, es ist spannend und es bleibt auch weiterhin spannend. Liebe Zuhörer, mich würde aber interessieren, was ihr euch für die Zukunft der ThinkPads wünschen würdet. Lasst es mich gerne wissen über die üblichen Kanäle. Für heute soll es das aber mal gewesen sein, liebe Zuhörer. Ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden bei den ganzen Zahlen und Modellserien. Ich glaube, wir können festhalten, dass die Geschichte der ThinkPads eine sehr belebte ist und auch schon immer war. Aber die ein oder andere spannende Serie konnten wir uns heute mal anschauen und werden wir auch sicherlich nochmal in weiteren Episoden näher besprechen. Feedback ist mir wichtig, das heißt, wenn ihr konstruktive Kritik oder Ideen habt, lasst mich gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast@thinkpad-museum.de. Ich freue mich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Schaut auch gerne mal auf Mastodon oder in der Matrix-Community vorbei. In dem Sinne, viel Spaß am Gerät und bis zu einer der nächsten Episoden.